Ja, wie gesagt, wir haben es heute mit einem sehr grossen Mann zu tun, dem König David. Er hat die Geschichte von Israel ganz entscheidend geprägt. Der grösste König, den sie überhaupt hatten. Der David war der Jüngste, der Benjamin quasi von seiner Familie. Er hatte 7 ältere Brüder gehabt. Und sie haben in Bethlehem gewohnt. Der Vater war der Isai. Und das heisst vom David, er war schön und kraftvoll und ein guter Seitenspieler. Und er wird bezeichnet als Mann nach dem Herzen Gottes. Mann nach dem Herz von Gott. Und wo der Samuel, der Prophet Samuel, den David gesalbt hat zum König, heisst es, dass der Geist Gottes auf den David gekommen ist und er ist auf ihm geblieben. Das heisst noch speziell, er ist geblieben. Weil beim Saul voran hat es auch geheissen, dass der Geist Gottes gekommen ist, aber beim David heisst es, und er ist geblieben. Und das ist wesentlich. Der David war also geleitet vom Heiligen Geist. Wir werden heute so den ersten Teil von dem grossen Leben anschauen, vom David. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie der David an den Königshof gekommen ist, unter dem Saul, wie er zum Krieger geworden ist und wie der Saul leider ja dann eifersüchtig geworden ist auf den David. Und mit dem hat dann eigentlich der erste Abschnitt angefangen von der Flucht vom David, Flucht vor dem Saul. Und er das erste Mal musste flüchten, der David, ist er zum Samuel geflüchtet, auf Rama, zu dem grossen Prophet. Und er hat noch nicht so ganz genau gewusst, was er von dem soll halten. Also der David hat noch nicht so genau gewusst, was er vom Saul soll halten, von seinen Ausbrüchen. Er ist ja, hat zum Teil so wahnsinnige Attacken gehabt. Und er hat gedacht, vielleicht ist es einfach ein Teil von dem. Vielleicht meint es gar nicht so. Aber bald hat er dann müssen erkennen, dass der David wirklich in Lebensgefahr war, dass der Saul ihn wirklich umbringen will. Aber wohin flüchten? Vor einem König, der ein ganzes Reich beherrscht. Ja, wenn überall ist er der Chef von dem Land. Und so ist das passiert, was man eigentlich fast nicht gedacht hat, dass es möglich wäre, dass der David das eigene Land verlassen hat und zu den Philister geflüchtet ist. Er ist zum Philisterkönig Achish geflüchtet auf Gat. Ihr seht da ist Gat. Und von Bethlehem aus war er eigentlich ursprünglich. Und das war die erste Station von einer Flucht auf Gat. Ist er geflüchtet. Und er hat ja schon viele Philister umgebracht im Krieg. Also er war nicht gerade eine beliebte Person im Philisterland. Und wo die Philister Soldaten ihn aufgegriffen haben sie ihn zum König Achish geführt. Und das sind die ersten Stimmen laut geworden, wo man gesagt hat, hey, Moment mal, wer haben wir da eigentlich? Was hat der mit unseren Soldaten gemacht? Und dann hat er plötzlich gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, dass sein Leben in Gefahr ist, dass er ihm gar nicht glaubt, dass er wirklich auf der Flucht ist. Und dann ist irgendwie Plan B in Kraft getreten und er hat gemerkt, jetzt muss ich etwas machen. Und er hat sich wahnsinnig gestellt. Es heisst nämlich, also man hat gewusst, dass dort mal die geistig gestörten Leute hat man nicht verfolgt oder man hat ihnen nichts gemacht. Und wie er genau das gemacht hat, weiss ich nicht, aber er muss irgendwie doppelt haben und hat den Geufer im Bart laufen lassen, wie es heisst auch. Und der Achish hat das gesehen und hat gedacht, hallo, der ist verrückt worden. Hat er gesagt, ja, haben wir nicht genug wahnsinnig im Philisterland, dass wir da einen anschleppen da. Und hat sich genervt und ist gegangen. Also, er hat ihn einlassen. Und der David hat können flüchten, abhauen, ist dieser Gefahr entronnen. Und ist dann zurück auf Adulam, also in die Höhle Adulam, ist eine Jagdstation gewesen, ist hergeflüchtet. Und das finde ich jetzt ganz schön, dass es heisst, seine 7 grossen Brüder haben sich ihm dort angeschlossen. Sind zum David, haben sich auf seine Seite geschlagen. Und es heisst sogar, dass das ganze Haus vom Vater, also die ganze Familie, wahrscheinlich auch Knechtschaft und alle die Eltern auch, haben sich am David angeschlossen und sind auf seine Seite gestanden. Obwohl das geheissen hat, jetzt haben wir den König gegen uns. Das ist mega schön, finde ich, nur der Gedanken. Und dazu alle sind weitere Männer, haben sich ihm angeschlossen. Und das heisst, es sind Männer gewesen, die verschuldet gewesen sind, die verbittert gewesen sind, die selber irgendwie ausgestoßen gewesen sind. Also nicht gerade die besten Voraussetzungen für so eine Gemeinschaft. Aber sie haben ihre Lage können verbessern durch das, weil sie sind ja selber so ein bisschen eben die Ausgestoßenen gewesen und haben sich dieser Gruppe können anschliessen. Und da kommt auch wieder zum Tragen, dass der David ein mega guter Führer war. aus dieser Truppe hat er wirklich eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt. Obwohl es zum Teil schwierige Charaktere drin hatte und wahrscheinlich nicht gerade zimperliche Leute. Und er hat die zusammengeführt. Es sind 400 Mann gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er gemerkt, das ist einfach heikel, oder? Als Truppe sind sie schnell, flexibel, aber die Eltern sind wahrscheinlich nicht mehr ganz so fit gewesen. Und so hat er dann von Adulam aus, ist er auf Moab und hat dort seine Eltern am Moabiterkönig ins Asyl gebracht. Also er hat gefragt, ob er die Eltern dort abliefern darf. Und dort sind sie geschützt gewesen, auch wieder ausserhalb vom israelischen Reich. Dann ist eigentlich jahrelange Verfolgung passiert. Jahrelang ist der Saul am David in den Rhein, zum Teil auch nur seine Soldaten, kreuz und quer durch Israel durch. Und der David hat in dieser Zeit zweimal Gelegenheit gehabt, den Saul umzubringen. Er hat zweimal ohne Probleme das können machen, aber er hat nicht willen. Weil für ihn ist der Saul immer noch der Gesalbte Gottes gewesen. Und er hat sich gehütet, den Gesalbten Gottes anzutasten. Er hat gesagt, das mache ich sicher nicht, das mache ich nicht. Und hinter dem ist ja eine grosse Ehrfurcht gewesen vor Gott. Ich finde, das ist eine ganz, ganz vorbildliche Haltung und typisch David. Er hätte können locker sein Finden aus dem Weg schaffen. Und niemand hätte ihm etwas vorgeworfen, aber er hat das nicht wollen. Immer wieder sind der David und seine Leute den Truppen vom Saul entkommen. Zum Teil ist es in letzter Sekunde passiert. Und ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber der David hat schliesslich gemerkt, es ist eigentlich nur eine Frage von der Zeit, bis es nicht mehr langt. Bis der Saul uns wirklich verwünscht. Und so ist er wieder auf Gad gezogen. Mit seinen 600 Mann, die er zwischen sich hatte, und deren ihre Familien, ist er dort hergezogen zum Philisterkönig Achish. Der David selber hat in der Zwischenzeit zwei Frauen geheiratet gehabt. Das war mal gang und gäbe gewesen, wenn es nicht im Sinn von Gott war. Und der Saul hat dann aufgehört, den David zu jagen. Weil für ihn war es ein Zeichen gewesen, dass er jetzt wieder ins Territorium der Philister eingreifen würde, wegen einem Mann. Weil die Philister sind immer noch eigentlich stärker gewesen, oder mindestens gleich stark oder sogar stärker als der Saul. Ja, da sind sie jetzt dort angekommen. Aber scheinbar ist jetzt genug Verfolgung passiert, dass auch die Philister gemerkt haben, dass der David ist wirklich jetzt nicht mehr erwünscht in Israel. Und er ist wirklich jetzt nicht mehr einer, der mit Angst hat davor. Und so ist er als wertvoller Überläufer angeschaut worden. Er, so ein stämmiger Krieger mit seinen 600 Leuten. Und sie haben ihn willkommen geheissen. Und er hat ihn in Ziklag, hat er gewohnt im Philisterland. Er ist ein Jahr und vier Monate, ist er dort daheim gewesen. Und was hat er gemacht in dieser Zeit? Was hat er gemacht? Er hat mit seinen Männern, also ist gar nicht so eigentlich so christlich, er ist auch kein Christ gewesen, oder? Abgesehen davon. Er hat mit seinen Männern Überfälle gemacht. Er ist ausgezogen, eigentlich wie so eine Räuberbande, ist ausgezogen auf Geschuriter, Girsiter und Damalekiter. Die hat er ständig überfallen. Und wenn er ein Dorf überfallen hat, hat er, das ist wirklich ziemlich ehrlich, hat alle umgebracht, die dort sind. Also wirklich auch alle. Und zwar darum, dass die ihn nicht haben können verraten beim Achish. Weil er hat immer gesagt, wenn er gefragt worden ist, ja, ich bin ausgezogen ins Südland von Juda, hat dort Überfall gemacht. Also oft hat er das gesagt. Und so, wenn er niemand am Leben gelassen hat, hat er niemand können verraten. Beute heisst, hat er am Achish gebracht. Wahrscheinlich hat er die drei Stämme vor allem überfallen, weil die sind bekannt gewesen für ihre Grausamkeit gegenüber unschuldigen Menschen. Und so ist es irgendwo vielleicht auch ein bisschen Gerichtsgeisel gewesen, denen gegenüber. Und dazu ist es auch eine, ja, Gefahr gewesen für Israel. Die sind auch in unser Land eingefallen von Israel. Schliesslich ist der Tag gekommen, wo die Philister zu einem grossen Kampf aufgerüstet haben. Das ist eigentlich der Kampf, den wir letztes Mal auch angeschaut haben, in der Geschichte vom Saul. Und dort ist dann der Saul und sein Sohn der Jonathan ums Leben gekommen. Und auch die Königsgeschichte vom Saul ist dort zu Ende gegangen. Und wo der David vom Tod vom Saul gehört hat, hat er sich nicht gefreut, sondern er ist tief traurig gewesen. Und sowieso, der Jonathan ist der beste Freund gewesen, den er hatte. Er ist mega, mega traurig gewesen, wo er gehört hat, dass die beiden gestorben sind. Und er hat sogar ein Klagelied geschrieben. In dem Klagelied heisst es Folgendes: Ihr Töchter Israels, weint um Saul, der euch köstlich kleidete in Karmesin, der goldenen Schmuck an eure Kleider heftete. Wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan liegt durchbohrt auf deinen Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe. Mehr als Frauenliebe. Und das finde ich enorm beeindruckend. Das ist ein tiefer Blick ins Herz von David. Wahrscheinlich hätte jeder andere sich irgendwo vielleicht nicht gefreut, aber gefunden, endlich ist der gestorben, der Saul. Endlich ist er weg. Und der ist tief traurig gewesen. Und das ist wirklich auch, das ist das Herz von David, das uns da entgegenkommt. Ja, und dann ist für ihn auch die Frage da gewesen, ja, und jetzt? Meine Gefahr aus Israel ist gebannt, was soll ich jetzt machen? Er hat Gott gefragt und Gott hat gesagt, geh zurück auf Juda. Er ist zurückgekehrt auf Hebron und dort, das hat er ja nicht gewusst, aber dort hat ihn sein Stamm dann zum König ernannt. Und er ist dann König geworden im Südreich, also nur Südreich ist das mal gewesen, der Stamm Juda in Hebron hat er regiert. Dann im Nordreich, die anderen 11 Stämme, sind ja 12 Stämme insgesamt. Und im Nordreich, dort ist der Abner ja der Heerführer gewesen vom Saul, der noch gelebt hat. Und der Abner hat dann anstelle vom Saul den Sohn eingesetzt vom Saul, der Isch-Boschet. Hat er als König eingesetzt, das ist aber nicht so eine starke Persönlichkeit gewesen. Und es hat dann einen jahrelangen Kampf gegeben zwischen den 11 nördlichen Stämmen und dem südlichen Stamm. Also zwischen dem Abner als Heerführer, Isch-Boschet als König und am David, vom Südreich. Das ist eigentlich hier schon, oder? Manchmal meint man immer, ja, nach dem Salomo dort hat es die Reichsteilung gegeben. Es ist eigentlich hier, hat es schon Reichsteilung gegeben. Und das erklärt auch, warum das so Ring möglich war, dann später. Auf jeden Fall haben die da Krieg gehabt zwischeneinander und der David ist immer stärker geworden, immer stärker und stärker. Er hat in dieser Zeit, hat er 6 Söhne bekommen, unter anderem den Amnon, den Absalom, der steht mit den langen Haaren, und Adonia. Von diesen 3 werden wir das nächste Mal noch hören. Gerade die ersten beiden sind, alle 3 sind ihm noch recht schwierig geworden, auch in der Geschichte von David. Schließlich hat der Abner aber gemerkt, das geht nicht gut so, da Nord, Süd und Zeug und Sachen. Und er hat Initiative ergriffen, um die beiden Reiche zusammenzubringen. Hat Friedensverhandlungen aufgenommen. Und der David hat einen Heerführer gehabt, den Joab. Und der Joab, das ist ein skrupelloser und sehr ein starker Kämpfer gewesen. Und er hat den Abner umgebracht. Schlichtweg hat er ihn ermordet, mit dem Messer erstochen. Der Abner hat gar keine Chance gehabt. Weil er wahrscheinlich eine Gefahr gesehen hat, dass seine Position auch da könnte beeinträchtigt werden. Dazu alle ist gerade um die ähnliche Zeit herum im Nordreich der Isch-Boschet, der König, Sohn vom Saul, ist von 2 höheren Leuten seiner Armee umgebracht worden. Und so ist das Nordreich über Nacht quasi ohne Führung da gestanden. Und was machen wir? Was sollen wir? Sie sind auf Hebron gereist, die Ältesten, und haben den David zum König gesalbt. Über das Nordreich ebenfalls. Und so ist also der David mit 30 ist er König geworden über das Südreich. 7 Jahre lang war er allein König gewesen. Und dann mit 37 haben sie ihn dann auch im Nordreich zum König gesalbt und ist er für über das Gesamtreich König geworden. Mit 37. Und dort ist er 33 Jahre lang ist er dann über beide Reiche zusammen König gewesen. Also insgesamt 40 Jahre. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Er ist 37 geworden, bis er endlich König geworden ist. Aber zum König gesalbt worden ist er als Teenager. Was hat der David für eine lange Zeit müssen warten, bis die Verheißung von Gott sich erfüllt hat? Und er hätte ja seinen Konkurrenten locker aus dem Weg räumen können und hat es nicht gemacht. Also jahrelang war er geduldig und hat einfach gewartet. Ist auch nicht negativ geworden gegen den Saul. Auch nicht gegen Gott, wo ihm ja vor der Sonne, also Saul ist ihm vor der Sonne gestanden. Und das ist auch ein Ausdruck vom Charakter von David. Der ist einfach gewaltig, dass er so hat können sein und hat können warten auf den Moment von Gott. Und ich denke, da können wir es wirklich auch Scheiben abschneiden. Ich mir auch. Wie gut, wenn wir uns von Gott in die Schule nehmen. Wenn wir Phasen geduldig durchstehen, die wir gerne eigentlich heute beendet haben, die nicht gut sind. Vielleicht stehen wir ja gerade in so einer Phase. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns probieren, von David inspirieren lassen. Wir haben ja den gleichen Gott. Er kann auch uns helfen, dass wir das Nötige aus Jesus nehmen und nicht aus den Umständen, wo wir jetzt schon sind oder noch nicht sind oder gern hätten und es eben noch nicht werden. Und dass wir bewusst auch uns, sag jetzt mal, geistlich anstrengen, nicht negativ zu werden gegen Leute, die uns eigentlich im Weg stehen, aus unserer Sicht. Ja, und dann war ja die Frage auch, wo soll der David jetzt regieren? Der Nord-Süd-Konflikt, der war nicht zu unterschätzen gewesen. Also, die haben gegeneinander gekriegt voran. Und jetzt plötzlich haben sie den gleichen König. Er ist jetzt in Hebron, ist er noch gewesen. Was macht er jetzt? Und da kommt seine Weisheit zum Tragen. Etwas vom Ersten, was der David gemacht hat, war, er hat Jerusalem erobert, von den Jebusitern. Jerusalem ist eigentlich als uneinnehmbar gegolten, wegen der Festungen und auch weil es hoch oben auf dem Berg oben war. Und er hat das eingenommen und hat es zur Hauptstadt gemacht. Und Jerusalem ist eben genau auf der Grenze gewesen zwischen Benjamin und Juda. Und so ist er eigentlich gerade auf der Grenze zwischen Nord- und Südreich. Also er hat eigentlich niemand bevorzugt. Das war mega ein schlauer Schachzug von ihm. Und so hat er das Reich können anfangen zusammenkitten und zusammenbauen. Ein bisschen später hat dann der David auch den Landeszusammenhalt gestärkt, indem er Bundeslade auf Jerusalem geholt hat. Unter einem feierlichen Jubel vom ganzen Volk, das ist eins Trari und Trara gewesen, haben sie die Lade eingeführt auf Jerusalem und haben sie dann in ein aufgestelltes Zelt trainiert. Beim Einzug ist ja die Geschichte, wo David voller Kraft und voller Freude vor der Lade hertanzt ist, nur mit einem Priesterschurz bekleidet. Und seine Frau, Michal, die hat sich geschämt für ihren Mann, für den König. Das ist unwürdig, hat ihm das auch gesagt. Und Gott hat sie bestraft, dass sie kein Kind bekommen hat. Sie hat jetzt eben auch den Gesalbt vom Herr eigentlich angetastet, quasi. Und es heisst dann, im 2. Samuel 7, 1 und 2, und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsum Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Also, wo die Kämpfe nachgelassen haben, hat David plötzlich gemerkt, hey, ich möchte eigentlich den Bundeslade, nicht nur ein Zelt, zur Verfügung stellen, sondern ich möchte einen Tempel bauen, wo man die Lade reinstellen kann. Und eigentlich ist das auch ein schöner Gedanke. Er hätte einfach können seine Häuser bauen, seine Tempel, seine Paläster, aber er hat gefunden, nein, er will für Gott etwas machen. Und Gott hat ihm gesagt, nein, David, du nicht, aber dein Sohn, der wird es mal bauen. Und der Grund ist der gewesen, weil er zu viel Blut vergossen hat in den Kriegen. Aber Gott hat trotzdem die Absicht von David anerkannt und hat dem David eine ganz gewaltige Bundesverheißung gegeben. Nämlich, Gott hat dem David gesagt, dein Königtum soll ewig währen. Es wird nie ein König fehlen auf dem Thron. Und so ist ja der David, also übrigens in der Kultur dort mal, ist es eben nicht gleich gewesen, was nachher ihm ein passiert. Also er hat ja quasi wie weiter existiert durch seine Nachkommen. Und darum ist das für ihn unglaublich gewesen. Der David hat fast nicht mehr gewusst, was ihm geschieht, und er das gehört hat. Und gerade in seiner Demut ihnen auch. Also er ist der Stammvater geworden vom verheißenen Messias, Jesus Christus. Und Jesus ist wirklich im Neuen Testament als Sohn Davids bezeichnet worden. Also es ist eine gewaltige Ehre für den David gewesen. Der David, der hat dann als König dann angefangen zu reformieren. Er hat zum Beispiel auch den täglichen Gottesdienst hat er neu organisiert. Im Heiligtum. Täglicher Gottesdienst, also hat Priester, Sänger und Leviten hat er in Dienstabteilungen eingeordnet. Und er hat eine geregelte Ablösung gemacht. Also, dass jeder gewusst hat, von dem bis dann und dem bis dann, das ist mein Dienst. Er hat also quasi den Gottesdienst professionalisiert. Und ich finde das eigentlich etwas Schönes, oder? Man kann Gott auch loben, indem er seine Möglichkeiten ausschöpft, die man hat. Indem er sich etwas überlegt, auch Organisation. Es ist nicht so, dass Gottes Wirken nur immer spontan ist. Und wenn man organisiert, dann ist es irgendwie nicht gut oder weniger heilig. Also klar, man kann überorganisieren. Aber da sehen wir eigentlich, durch das Organisieren ist mehr Lob Gottes möglich gewesen. Das Reich hat sich ausgedehnt mit der Zeit. Und so hat er auch eine neue Organisation angehen von der Verwaltung, von seinem Heer. Er hat zum Beispiel neue Ämter geschaffen. Wir müssen uns auch noch mal erinnern an Saul, wo der Saul König geworden ist. Er war ja der erste König. Ihm hat man vom Feld weggeholt, zum König sein. Hat er eine Krone zack auf dem Kopf gehabt, jetzt bist du König. Der hat keinen Palast gehabt, der hat keinen Verwalter, irgendetwas gehabt, keinen Minister, nichts. Der hat langsam müssen aufbauen. Und der David hat dann noch weiter aufbauen. Und hat also die Ämter eingesetzt vom Kanzler zum Beispiel. Dann der Staatssekretär hat es neu gegeben. Ratgeber. Königliche Vermögensverwalter hat es dann gegeben. Beim Saul hat es wahrscheinlich noch nicht so viel zu verwalten gegeben in der Beziehung. Aber immer mehr und mehr dann. Und auch Aufsichtsleiter hat es gegeben über Bauarbeiten. Er hat ja Bautätigkeiten gefördert dann. Und eben der Oberbefehlshaber hat das militärische Heer geleitet. Das wäre eben der Joab, den wir schon mal kennengelernt haben. Übrigens, der ist bis zum Schluss ist er ein skrupelloser Mensch geblieben, der aber total für den David eigentlich da war. Das Heer hat man dann in 12 Abteilungen gegliedert. Mit monatlicher Dienstablösung. Also jeder Teil hat einmal im Jahr einen Monat Einsatz gehabt, dann 11 Jahre Pause, 11 Monate Pause, dann wieder einen Monat Dienst. Und so haben sie eigentlich 11 Monate können ihrer Tätigkeit nachgehen und sind einen Monat eigentlich im Dienst gewesen. Ausser dem Kriegsfall ist es natürlich dann mehr gewesen. Aber so ist eigentlich die Landesverteidigung ständig gewährleistet gewesen. Also hast immer eine Eingreiftruppe ist immer da gewesen. Dazu hat auch hat es einen Befehlshaber gegeben von David in einer Leibwache. Das war eine ganz spezielle Truppe, die ihm ganz nahe war. Und dort der Leiter war der Benaja. Der hat die Leibwache befehligt. Und der Benaja ist dann später unter dem Salomo ist er auch Oberbefehlshaber geworden, also der Heerführer von Israel. Das war der Nachfolger von Joab. Übrigens, der Joab hat dann am Schluss ein schlechtes Ende gefunden. Das Gericht Gottes war dann, dass er umgebracht wurde vom Benaja. Auf Befehl von König Salomo dann. Eine Sonderstellung haben die Helden eingenommen von David. Die Helden von David, das sind die Gefährten aus der Zeit der Verfolgung. Die haben dort zu ihm gehalten, wo er noch ganz wenig zu ihm gehalten haben. Und die haben wirklich gewaltige Taten vollbracht. Und ihr könnt es mal nachlesen, wenn ihr wollt. Es ist enorm, was die da geleistet haben. Die sind enorm stark gewesen und Gott hat sie besonders gebraucht. Einige von diesen Helden sind eben dann später auch in höhere Kommandoposten gekommen. Zum Beispiel der Joab war auch einer von diesen Helden gewesen. Oder auch der Abishai, der Bruder von Joab, war auch so einer von diesen Helden gewesen. Und auch der Benaja und noch viele andere. Dann, so richtig lang, ist aber nicht wirklich friedlich geblieben beim David. Weil es ist so gewesen, dass dann mit der Zeit die Philister wieder aktiv worden sind. Solange der David noch im Südreich nur König war, haben sie gefunden, ja, okay, wir können das ein bisschen machen lassen, weil er ist ja immer noch, er war ja vorher eher Verbündete gewesen, vermeintlich. Aber, wo sie gemerkt haben, dass Nord- und Südreich zusammengehen wollen, haben sie gefunden, hey, Moment, das ist nicht mehr gut. Weil sie haben immer noch gewisse Posten gehabt im Nordreich, die Philister. Und dann haben sie das verhindern und haben den David angegriffen. Und sie haben dort zwei ganz vernichtende Niederlagen eingefahren in Jerusalem, also in der Nähe von Jerusalem. Nach weiteren Kämpfen hat dann der David Philister schliesslich besiegen. Hat aber immer wieder einmal Schlachten gegeben. Also gegen die Philister. Aber also grundsätzlich, sein Reich hat sich ausgedehnt durch Kriege, die er geführt hat. Viele von diesen Kriegen hat er gar nicht unbedingt selber angezettelt, sondern er ist angegriffen worden. Und ich möchte mal ein paar aufzählen. Wir haben hier zum Beispiel im Norden die Aramäer. Oder da ist Aram. Die haben den David angegriffen und er hat sie geschlagen. Das heisst, also locker 22.000 Aramäer sind ums Leben gekommen. Und der David hat sie zu Knecht gemacht und hat Vögte eingesetzt. Also er hat Syrien hat er eingenommen. Er war nachher der Chef in Syrien quasi. Dann ist der König von Zoba, der ist da oben, der König von Zoba, der Hadas-Eser, hat ihn auch angegriffen und auch den hat er besiegt. Dann im Südosten sind Moabiter gekommen, da unten, haben ihn angegriffen, auch sie hat er besiegt, auch sie hat er zu Knechten gemacht, sie müssen Tribut zahlen, hat also noch nachher Geld ständig eingenommen. Die Edomiter, da hat es auch einen Kampf gegen die hat er auch besiegt, das ist ja ursprünglich auch das Nachkommen vom Esau gewesen, oder? Vom Esau, vom Jakob, seinem Bruder, hat er besiegt. Und dort steht auch, es sind 18.000 Mann gefallen, das sind gewaltige Verluste und ganz blutige Schlachten gewesen, die dort passiert sind. Dann hat er auch Vögte eingesetzt in Edom, dann hat Amalekiter, die dann da unten etwa daheim gewesen sind, die hat er geschlagen, und das heisst dann die Ammoniter, von da unten hat er auch geschlagen. Und so hat sich das Reich von David, hat sich enorm ausgestreckt. Eigentlich im Süden ist es dort bei Ezion Geber am Golf von Aqaba, bis in Norden rauf, Grenzen von Hamat. Hat er alles erobert. Und wir sehen da die orangen oder die beigen Teile, das sind ursprüngliche Gebiete, wo sie schon gehabt haben. Dann die roten sind die Eroberungen, die sie gemacht haben. Und die grünen, Philister und Hamat, das sind Vasalenstaat gewesen, wo er einfach auch bestimmt hat, wo aber dann noch, wahrscheinlich auch noch gewisse Selbstständigkeit gehabt hat, mehr als die anderen. Wahrscheinlich hat es da keine Vögte gehabt, denke ich. Nur da, Phönizien, das ist so ein Streifen gewesen, das ist gar nicht ein grosses Thema gewesen. Das ist, die sind unberührt gewesen in dem Sinn. Und mit diesen Grenzen da, ist Israel der verheißene Grenze, also das verheißene Land, im 4. Mose 34, ist recht nahe gekommen. Was dort geheißen hat, am Abraham, und so wird die Grenze sein. Jetzt, wenn wir so die Kriegsgeschichten lesen, ich meine, es ist weit weg und ist lang her, aber eigentlich, für die Soldaten, ist es nicht einfach darum gegangen, das Projekt zu bewältigen, wie vielleicht im Geschäft. Wie mir jetzt zum Beispiel, für die Soldaten ist es um Leben und Tod gegangen. Und die haben am Morgen nicht gewusst, ob sie am Abend noch lebt. Das ist einfach eben Schlachten wie verrückt. Und so eine Dramatik möchte ich euch mal ein bisschen, einfach mal als Beispiel zeigen, dass es vielleicht auch ein bisschen näher geht. Wir sehen das gut im 2. Samuel 10. Dort sind die Heer von Ammon und von Aram, die Israel angreifen. Und der Joab, der Heerführer, hat plötzlich realisiert, dass die Kampffront von vorne und von hinten gegen ihn gerichtet ist, also dass sie eingekesselt sind. Und er hat dann mit seinem Bruder, Abishai abgemacht. Ein Teil hat mit dem Abishai gegen die Ammoniter gekämpft und der andere Teil mit ihm, mit dem Joab gegen die Aramäer. Und dann sagt er dem Abishai Folgendes. Und ich finde das jetzt auch noch ein bisschen bewegend, dass man ein bisschen sieht, ja, wie ernst das dort war. Man sieht dort, er sagt, wenn Aram stärker ist als ich, dann sollst du mir Hilfe leisten. Und wenn die Söhne Ammon stärker sind als du, dann will ich kommen, um dir zu helfen. Sei stark und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber möge tun, was gut ist in seinen Augen. Der Herr aber möge tun, was gut ist in seinen Augen. Die haben gekämpft für ihr Land, für ihre Leute. Die haben alles gegeben. Die haben genau gewusst, hey, wir entweder alles oder nichts. Wenn wir nichts geben, dann flüchten wir jetzt. Dann ist aber das Land verloren. Und wenn wir alles geben, kann es heissen, dass wir sterben. Und sie sagen, wir geben uns Gott hin quasi. Der Herr möge tun, was gut ist. Sie haben sich Gott wie ausgeliefert. Und ich finde das schon eindrücklich. Und vielleicht können wir auch das mal probieren, auf uns zu beziehen. Eigentlich sollten wir Christen auch so leben. Dass wir im Reich Gottes mit ganzer Kraft dienen. Und dass wir auch mal etwas riskieren. Und dabei wissen wir aber, wir sind in Gottes Hand. Letztlich kommt das auf uns, was er will. Und er kann uns den Sieg geben in Situationen, wo wir eigentlich keine Chance haben und chancenlos sind. Und so sollte eigentlich unser Alltag ja von grossem Einsatz prägt sein für Gott. Der Job hat keine einzige Schlacht gewonnen, wenn er da halbpatzig seine Sache gemacht hat. Und ich muss offen sagen, leider sind heute nicht wenige Christen nur halbpatzig für Gott verfügbar. Nur halbpatzig, ich sage jetzt bewusst, im Kampf für sein Reich. Natürlich ein geistlicher Kampf. Wir sind ja kein, es ist nicht ein menschlicher Kampf, ein geistlicher Kampf. Und es ist auch schade, dass das so ist. Dabei wäre es so wichtig. Nachdem der David König geworden ist, hat er ja ganz bewusst auch angefangen, seine Feinde zu unterwerfen und hat die Aufgabe fortgesetzt, die eigentlich unter dem Josua bei der Landnahme nicht fertig gemacht worden ist. Der David hat gewusst, er muss es machen aus drei Gründen. Das erste Mal ist es wichtig, die Feinde zu unterwerfen, um die eigene Nation zu schützen. Zweitens, das Königreich kann vereint werden und vereint bleiben. Und drittens, zum den Tempelbau vorbereiten. Und der Tempel wäre ja ganz wichtig, zum den Glauben von Israel an Gott zu fördern und den Götzendienst zurückzudrängen. Und so hat er das wirklich angepackt. Eben auch da, mit allem, was er hatte. Und ich denke, dass auch da können wir probieren, etwas auf uns zu nehmen, dass wir auch unsere Finden, die wir haben, zu unterwerfen. Und wenn ich von Finden rede, rede ich nicht von Menschen, sondern von geistlichen Finden. Das kann zum Beispiel eine Sucht sein. Dass wir uns nicht mit ein bisschen weniger zufrieden geben, sondern dass wir sagen, hey, nein, ich gebe alles, bis das Zeug, die Sucht besiegt ist. Und ich meine mit dem nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Das können wir nie. Aber eine Sucht ist etwas anderes. Das ist etwas, was uns bestimmt. Oder es können auch Beziehungsprobleme sein. Oder eine Charakterschwäche. Da wo man genau merkt, das ist einfach wirklich, das ist nicht gut. Dass wir uns da wirklich dran machen. Und so können auch wir einen Schutz erreichen von Familie, von Gemeinde und das Reich Gottes bauen. Und das Reich Gottes bauen nicht wie der Saul, sondern wie der David. Vom David heisst es dann so: David herrschte über ganz Israel und sorgte im ganzen Volk für Recht und sorgte für Recht und Gerechtigkeit. Also mit dem David ist eine Ordnung ins Land gekommen, ist eine Sicherheit ins Land gekommen. Er hat für sein Volk einen grossen Unterschied gemacht. Einen grossen Unterschied. Und ich denke, das hat ganz fest mit seinem demütigen Herz zu tun gehabt. Klar, sein Vertrauen. Und er hat ja nicht alles richtig gemacht. Aber er ist immer wieder umgekehrt zu Gott. Das ist das Entscheidende gewesen. Immer umgekehrt zu Gott. Und hat ein demütiges Herz gehabt. Und so hat er den Mensch enorm können dienen. Und auch da, das können wir mitnehmen. Dass wir probieren wollen, ein demütiges Herz selber anzustreben und zu erbitten. Auch wenn wir Grund zum Ärger hätten, dass wir uns zu Gott, an Gott richten und sagen, Herr, hilf du mir jetzt ein gutmütiges Herz zu behalten. Es geht so schnell. Also mir einmal, da hat man es nicht mehr. Aber dass wir uns dann auch ausstrecken und in dem hinein Gott dienen. Und wenn wir das könnten, wenn wir uns könnten entwickeln in die Richtung. Schauen wir mal, also David war wie ein bunter Hund gewesen, verglichen mit anderen Königen. Ganz anders, in gewisser Hinsicht. Und ich glaube, auch wir werden in der Welt wie bunte Hunde. Aber im Guten. Wir würden einen riesen Unterschied ausmachen. Für unsere Familien, für Menschen um uns herum und auch für die Gemeinde. Und ja, und das wäre vielleicht so als Schlussgedanke, dass wir das probieren anzustreben und in die Richtung zu gehen. Das nächste Mal werden wir die zweite Lebenshälfte von David anschauen. Und dort wird es auch noch recht, es hat mich auch bewegt, beim Vorbereiten von dieser Botschaft dort, von dem Bibelseminar. Der David hat ja enorm viel Schweres erlebt, auch nachher noch. Und er hat ja etwas gemacht, wo sein Leben enorm prägt hat zum Negativen. Gott hat ihm zwar vergeben, und er ist auch der Mann nach dem Herz Gottes geblieben, aber bis zum Lebensende, fast bis aufs Sterbebett, kurz voran, hat sich die Auswirkungen bis dorthin gezogen. Und das haben wir uns nächstes Mal anschauen. Und wir können auch sehen, der wunderbare David war auch ein Mensch gewesen. Also, wir müssen nicht meinen, wir müssen perfekt sein. Aber, genau, das nächste Mal. Ich möchte beten.